Heute Morgen geht es um das zweite Thema vom Thessalonicherbrief. Und das Thema, wie Sie da vorne lesen können, heisst «Gute Prioritäten setzen». Und ich möchte euch alle einladen, dass wir jetzt die Bibel, die neben dir, neben ihnen liegt, wieder in die Hand nehmen, wie wir sie in den letzten Sündigen schon gemacht haben. Und der fortlaufende Text aufschlagen miteinander. Das ist der erste Thessalonicherbrief, also Kapitel 1, heute ab Vers 6. Und wir finden es sofort auf Seite 904. Da heißt es im Vers 6, Kapitel 1, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, und der uns von dem kommenden Gericht rettet. Der eine oder andere mag sich sicher noch erinnern, vielleicht an die erste Predigt, wo uns aufgefallen ist, wie unglaublich positiv der Apostel Paulus von den Christen in Thessalonich redet. Und das, obwohl die Christen eigentlich nur frisch backen sind, im Bild ausgedrückt, erst gerade zum Ofen ausgekommen sind. Höchstens 1 oder 2 Jahre gläubig gewesen sind. Und von dem Positiv ist im Text von heute auch wieder dreht. Der Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, und so kommen wir bereits zum ersten Punkt von der Predigt von heute Morgen, Thessalonicher Christen sind sogar zum Vorbild worden, weit um für viele andere. Wer will, darf das gerne einmal mitlesen in unserem Text. Ich lese noch einmal Vers 7. Wie es sehr eindrücklich gezeigt wird. Vers 7, wo Paulus sagt, und ihr selbst seid zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Zu einem Vorbild. Und das ist das Lob. Überall redet man von diesen frisch bachenden Mazedonien, Thessalonicher Christen. Ihr Leben hat eine starke Ausstrahlung auf alle Christen in Mazedonien und in ganz Achaia. Müsst ihr das einmal überlegen, rein geografisch. Das würde heissen, dass Christen hier von Taingen, die Gläubigen, dass man von denen redet im ganzen Kanton Schaffhausen. Noch weiter, im ganzen Kanton Zürich. Überall redet man im Kanton Aargau, im Kanton Bern, bis in Kanton Watt, aber von den Christen in Taingen. So könnte man das vergleichen. Und der Vergleich ist immer noch schwach. In die römischen Provinzen, die sind da drauf auch abgebildet, das ist Mazedonien, die römische Provinz und Achaia ist etwa da gewesen, die sind zusammen viel, viel grösser als die ganze Schweiz. Unerhörte Aussage. Überall redet man von diesen kleinen Schar von Christen in Thessalonik. Und da müssen wir noch mal kurz zurückblenden, ich glaube, es lohnt sich. Was ist denn da passiert? Die Apostelgeschichte 17 ist ja das uns beschrieben. Thessaloniki oder heutige Stadt Saloniki in Griechenland, wie wir es hier oben sehen, ist ja die zweite Station vom Apostel Paulus auf europäischem Boden. Und da von Griechenland übergefahren ist nach Philippi und dann nach Thessalonich. Das ist die zweite Station gewesen. Und was hat er gemacht, als er das Evangelium verkündigt hat, wie allen anderen Städten? Er hat zuerst in den Synagogen der Juden das Evangelium verkündet. Ganz bewusst, weil das ist ihm ein Anliegen gewesen, die Juden sollen zuerst das Evangelium hören. weil das Heil kommt von den Juden. Eine strategische Entscheidung auch, weil auch gewisse, die Synagogen von Juden, das sind aber auch viele Heiden, die Gottsucher sind. Und so hat er während 3 Sabbaten aufgrund vom Alten Testament in der Synagoge der Apostel Paulus bewiesen, dass Jesus Christus der von Gott verheißene Messias ist. Der von Gott schon lange angekündigte Welterlöser ist. Und dann hat es eine Gruppe gegeben, lesen wir, die das Evangelium angenommen haben, eine Gruppe von Menschen, die haben angefangen zu glauben. Ich zitiere nochmal aus Apostelgeschichte 17, es heisst, viele von den gottesfürchtigen Griechen, das sind oft denkende Leute, die enttäuscht waren von den traditionellen griechischen Göttern, die sich ja furchtbar benommen haben, die Ehebruch begangen haben, die gelogen und gestohlen haben, schlimmer als Menschen. Und viele Heiden denken, das kann es ja nicht sein. Und darum hat der Gott der Juden, der Eingottglaube der Juden, eine grosse Anziehungskraft gehabt damals im ganzen römischen Reich, auch bei den Heiden. Weil der Gott der Juden ist ein Gott, den man sich verlassen kann. Ein Gott, der verlässlich ist. Ein Gott, der ethisch sauber ist. Ein Gott, der klar redet. Ein Gott, wo man weiss, woran man ist. Also viele gottesfürchtige Heiden sind gläubig geworden und dann heisst es ausdrücklich auch noch, nicht wenige von den vornehmsten, von den angesehensten Frauen von der Stadt. Also von der Oberschicht, von der Crème de la Crème, von diesen Frauen, wenn sie dort Märkt und Stadt gelaufen sind in Thessaloniker, dass alle gesagt haben, oh hoppla, hast du die Frau Doktor oder die Frau Professor? Die Frauen, die das jahrelang genossen haben, wir gehören zu den besseren Schichtleuten, auch die, nicht wenige, sind zum Glauben an Jesus gekommen. Gleichzeitig hat die Verkündigung vom Evangelium einen Aufstand bewirkt, vor allem unter den Juden, die eifersüchtig waren, dass das Evangelium so einen Erfolg hatte. Das heisst, die Juden haben den Gassenpöbel aufgehetzt gegen den Paulus und die Christen. Sie haben Klagen eingereicht bei den Behörden. Und er hat gesagt, die Christen und der Paulus, die sagen, nicht der Kaiser sei der König, der Kyrios, sondern Jesus. Damals im Römischen Reich war es ja sehr liberal, was Religion betrifft. Das ist Privatsache. Jeder kann glauben, was er will. Aber wer gewagt hat, öffentlich die Oberhoheit, auch die religiöse, vom Kaiser in Frage zu stellen, der ist strafrechtlich verfolgt worden. Das war auch ein politisches natürlich Instrument, gewesen, um das grosse römische Reich zusammenzuhalten. Nur einen ist das religiöse Oberhaupt. Der Kaiser hat sich auch als Gott ausgegeben. Und wer das in Frage stellt, dann das ist das Christentum gekommen. Die Christen haben gesagt, Jesus ist der Kyrios, der Herr, und nicht der Kaiser. Und das ist strafrechtlich geahndet worden. Und so sind die frisch gebackenen Christen von Thessalonik öffentlich sofort massiv unter Druck gesetzt worden, schikaniert worden. Wir lesen die Apostelgeschichte 17, dass sie sogar Gewalt angewendet worden ist und sie müssen Geld zahlen, um das Schlimmste zu verhindern. Und der Paulus hat schon bald bei Nacht und Nebel müssen die Stadt Thessalonik wieder verlassen. Für uns wirkt das irgendwie ein bisschen fremd, solche Situationen. Und trotzdem wollen wir nicht vergessen, das ist zunehmend die aktuelle Situation von vielen Christen in dieser Welt. Ich möchte nur ein Beispiel von vielen nennen. Ostukraine, wo viele hören in den Nachrichten. Da haben ja Hunderttausende von Menschen ihren Besitz, ihre Arbeit und Hab und Gut verloren. Und da gibt es ja auch christliche Gemeinden. Und in einer Kleinstadt in der Ostukraine berichtet ein Pastor, habe ich einen Bericht kürzlich mitbekommen, wo er sagt, dass Führer von den Separatisten ihn gezwungen haben, für die Separatisten Werbung zu machen und sie unterstützen. Und er hat sich geweigert. Und sie haben ihm angedroht, dass sie ihn werden foltern, ihn und seine Freunde, und dass sie ihn werden hinrichten. Und dass sie werden das Gemeindezentrum anzünden und vernichten. Das Letzte haben sie jetzt schon bereits gemacht. Und die anderen Großstädte wie Donetsk und Slawiansk, wo wir immer wieder hören, sind tatsächlich Pastoren verschleppt, gefoltert und hingerichtet worden. Unglaublich. Unglaublich. Und eigentlich ganz ähnlich ist es da in Thessalonik. Wenn man mal überlegt, nach 6 Wochen Christsein hätten die Leute, die Christen, können sagen, der Glaube, der bringt doch mir gar nichts. Ich sage das ganz bewusst so. Wir bei uns im Westen sagen ja immer, was bringt mir das? Das hätte der Thessalonicher Christ auch können sagen. Was bringt mir das an Jesus Glauben? Das bringt mich ja nur in die Isolation. Ich werde ja Gesellschaft nur geächtet, wenn wir uns das einmal vorstellen, die vornehmsten Frauen. Wenn sie vorher in der Macht gelaufen sind, sind sie angesehen, angeschaut worden. Das hat über Nacht geändert. Sie sind verachtet worden, sie sind gehasst worden, wenn sie durch die Strasse gelaufen sind, wenn sie durch die Märkte gelaufen sind. Wenn wir uns das mal überlegen. Die Situation. Die hätten können sagen, das bringt doch nichts, der Glaube an Jesus bringt nur ein Problem und Konflikt. Nur Konflikt. Und trotzdem, überall, sagt der Apostel Paulus, redet man von euch. Überall. Das heisst sogar, sie sind ein Vorbild für andere geworden. Ich muss das nochmal lesen, wer will, darf das gerne nochmal mitlesen. Es ist so eindrücklich, Vers 7 und 8. Und ihr seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man von ihnen. Vorbildlich, positiv. Und jetzt wollen wir miteinander näher untersuchen, ja, was ist denn konkret von diesen Thessalonicher Christen geredet worden? Ich lese weiter im nächsten Vers, im Vers 9, wo es dann heisst, die Leute erzählen, jetzt kommt es ganz konkret, was da überall rum erzählt worden ist, überall rumgeboten worden ist. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Und so sind wir bereits beim zweiten Punkt von heute Morgen. Der heisst, ein klarer Start mit Gott oder mit Jesus ist Gold wert. Und genau das ist da passiert. Da davon ist geredet worden. Ich lese es nochmal. Sie haben geredet, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen Gott zugewandt habt. In dem kurzen Halbsätzli ist zweimal ein gleichnisches Wort drin. Einfach das Wort Wendung oder Wenden. Abgewandt einerseits von den Götzen und auf der anderen Seite dem lebendigen und wahren Gott zugewandt. Ja, was heisst denn das? Das heisst, Christen oder die Leute von Mazedonien, die haben nicht nur eine etwas christliche Farbe über die Fassade von ihrem bisherigen Leben drüber pinselt. Die Leute von Mazedonien, die haben nicht nur gesagt, ah ja, ein bisschen christliche Ethik, das könnte ja nicht schaden. Sondern sie haben, man könnte sagen, eigentlich eine Kehrtwende gemacht um 180 Grad. Abgewendet einerseits von den Götzen und auf der anderen Seite zugewendet dem lebendigen Gott. Viele von euch wissen, dass ich ja gerne Kirchengeschichte habe. Und so habe ich meine Abschlussarbeit auf Krishoni auch ein kirchengeschichtliches Thema genommen. Und dann habe ich unter anderem bei meinen Forschungsarbeiten eine interessante Person entdeckt, nämlich der Oberst Charles Fermont. Ich weiß nicht, ob jemandem das ein Begriff ist, der Oberst Charles Fermont. Der war im Militär Oberst gewesen. Also ein richtiger Militärmann. Er hat selbst außerdienstlich bis ins höhere Alter, bis er gestorben ist, immer Militäruniform getragen als Oberst. Und ist der erste Generalsekretär geworden vom CVIM weltweit. Übrigens war er noch Mitglied von der FEG gewesen, das nur nebenbei. Das war der Oberst Fermont. Und der Oberst Fermont hat auch viel predigt, er hat eine evangelistische Gabe gehabt, immer im Oberstanzug. Stellen wir uns das mal heute vor. Hören ja die Leute rauslaufen. Und entsprechend militärisch hat er auch predigt. Und der hat das einmal demonstriert, was da die Thessalonicher Christen vollzogen haben. Militärisch hat er das einmal gemacht. Er hat gesagt, das heisst, Abteilung, halt!
rechts umkehrt, vorwärts, Marsch. Ich weiss, heute darf man nicht so lange nicht mehr so predigen. Aber er hat so predigt und hat das demonstriert. Das ist das, abgewendet von den Götzen und hingewendet gegenüber dem lebendigen Gott. 180 Grad kehrtwendig. Was bedeutet das für uns heute? Abwendung von den Götzen. Gibt es das überhaupt noch Götzen? Wir sind doch nicht so primitiv. An Götzen zu glauben, Götzen dienen. Wisst ihr, was das Problem ist? Götzen, die heute, die erkennt man nicht mehr so schnell. Die stechen nicht so schnell ins Auge, weil sie nicht mehr, oft nicht mehr religiös sind. Aber es ist ein Götz. Im biblischen Sinn. Ich kann es ganz einfach erklären. Götz sind all die Sachen, wo ich meinen Lebenshalt drin suche, anstatt meinen Lebenshalt beim lebendigen und wahren Gott zu suchen. Ein Götz sind all die Sachen, wo ich meinen Selbstwert drin suche, anstatt meinen Selbstwert beim lebendigen Gott zu suchen und zu finden. Ein Götz kann all das sein, wo ich Lebenssicherheit suche, statt beim lebendigen Gott. So können Götze Menschen sein. Götze kann mein Besitz sein. Oder Status sein. Angesehen sein bei den Leuten. Ich komme nicht weg von diesen vornehmsten Frauen. Die haben das mit einem Schlag verloren. Wahrscheinlich war das vorher eine von ihren Götzen gewesen. Jemand sie, der Gesellschaft geehrt gewesen, geachtet sie. Und plötzlich schlägt einem Hass entgegen, wir müssen mal überlegen. Das ist sehr, sehr beeindruckend, wenn man das lesen. Abwendung von den Götzen. Einerseits, und auf der anderen Seite haben sie sich einem lebendigen und wahren Gott zugewendet. Was heisst das? Das heisst, ich will ganz dem gehören, der sagt, ich bin dein Gott. Wo Gott im Alten Testament dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat, hat er sich zuerst ja vorgestellt. Die fangen nicht an, du sollst. Und es fängt an, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und da ist so viel drin. Ich bin der Herr, dein Gott, das heisst, ich will für dich alles sein. Ich will für dich sorgen. Ich will immer für dich da sein. Ich werde dir alles zukommen lassen, was du brauchst. Nicht immer alles, was man wünscht. Schon nicht alles gut, was man wünscht. Aber ich will dir zukommen lassen, alles, was du brauchst. Einem lebendigen Gott sich zuwenden, das heisst, ich will dem ganz gehören, der den grössten Preis für mich gezahlt hat. Der mich erlöst hat. Ich will dem ganz gehören, der sich mir mit leidenschaftlicher Liebe eben zugewendet hat. Ein lebendiger Gott. Ein klarer Start ist Gold wert, noch heute. Denn wer das erlebt, der wird überreich beschenkt. Der weiß mit einmal, ist der Hiob gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe schon einige Mal Freude als Seelsorger, das zu erleben, wo Menschen so eine 180 Grad Hinwendung von den Götzen zum lebendigen Gott erlebt haben. Und es ist immer das Gleiche. Wer das erlebt, da ist nachher die Frage von Heilsgewissheit oder die Frage, habe ich jetzt den Heiligen Geist? Das ist keine Frage mehr. Die ist immer klar. Ich habe das immer wieder so erlebt. Einen klaren Anfang. Ein klarer Start mit Jesus ist Gold wert. Da werden mit einem Schlag viele Fragen, die elementarsten Fragen geregelt. Da weiss man, ich gehöre zu dem Gott. Da weiss man, ich habe Vergebung. Und dann kommt dann das Wachstum. Ein klarer Start ist Gold wert. Da kommt die Fülle vom Heiligen Geist in unser Leben hinein. Ich lese das gerne nochmal aus dem Text raus. Das ist sehr eindrücklich beschrieben. Ich lese nochmal Vers 6. Was heißt, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, mit der Abwendung und Hinwendung. Ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen. Und jetzt heißt, obwohl ihr schwersten Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einem sauren Stein über euch ergehen lassen. Ihr dürft selber schauen, ob ich richtig lese. und hab diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Das ist das, ein starker Start ist Gold wert. Ich lese euch ein kurzes Zitat noch vor von dem Pastor in dieser Gegend von Slavjansk, in dieser kleinen Stadt, also nicht von Slavjansk selber, sondern eine kleine Stadt in der Ostukraine, was sie da erleben. Er hat gesagt, sie haben ihr Gemeindehaus nicht mehr. Jetzt haben sie ein kleines Flüchtlingslager aufgebaut, außerhalb der Stadt. Für Menschen, die Schutz suchen. Und es kommen Leute, die wieder einmal sauberes Trinkwasser bekommen. Medizinische Versorgung. Und er erzählt, dass einige von diesen Leuten, die ganz zu sind für den Glauben, plötzlich auch haben angefangen zu dem Jesus beten. Auch haben angefangen in der Bibel lesen. Und dass sie am letzten September 8 von diesen Leuten getauft. Das ist Thessalonich im Jahr 2015. Und nicht nur das, jetzt lese ich noch das Zitat von dem Pastor. Und er einerseits schreibt, klar, ich bin es müde, ein Flüchtling zu sein. Müde, Angst zu haben. Müde, gehasst und missverstanden zu sein. Und jetzt kommt ein wunderbarer Satz. Aber trotz der Müdigkeit und der Pein kann ich nicht aufhören, mich über Gott und seine Liebe zu freuen. Zu freuen. Ich sage nochmal, das ist Thessalonich im Jahr 2015. Ein klarer Start mit Jesus ist Gold wert. Auf die andere Seite, das Neue Testament sagt es, auf die andere Seite, sie sagt, ist das lauwarmes Christentum. Jesus keine Freude hat. Jesus sagt der Gemeinde in Laodicea, also ich wagte das nie zu sagen, und ich sage das nur mit innerer, grosser Erschütterung, wenn ich das lese. Er sagt zu der Gemeinde in Laodicea, ach, dass du entweder heiß oder kalt wärst. Also Jesus hätte lieber immer ganz kalt wärst. Ach, dass du entweder heiß oder kalt wärst, aber weil du lau bist, so etwas zwischendrin, weil du lau bist, sagt Jesus wortwörtlich, könnt ihr nachher lesen, Offenbarung 3. Werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das erschüttert. Aber sage nicht ich, das sagt Jesus. Darum ein klarer Start ist Gold wert. Wir werden überreich beschenkt in dem Heiligen Geist. Und ich möchte noch etwas mehr sagen. Ein klarer Neuanfang oder ein klarer Neustart ist auch Gold wert mit Jesus. Und das ist manchmal nötig. Im Leben mit als Christ oder mit Jesus ist es ähnlich oft wie in einer Ehe. Wer länger verheiratet ist, der kennt das. Man ist geheiratet und irgendwie, ohne dass man es merkt, man lebt sich so irgendwie auseinander. Er hat seinen Bereich und sie hat seinen Bereich und man lebt und plötzlich merkt man, hallo, wir sind nicht mehr so ganz einander zugewendet. Wir haben uns auseinandergelebt und wenn man das merkt, gilt es immer wieder. In unserer Ehe ist das so, dass wir mal wieder sagen, hallo, jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen uns wieder ganz neu einander zuwenden. Und so ist es oft auch im Leben mit Jesus. Da kommt plötzlich da ein Götzli rein. Zuerst merken wir es vielleicht gar nicht. Und da kommt wieder ein Götzli rein. Und da haben wir einen Götz. Und wie gut ist es, wenn wir wieder mal einen Neustart machen. Wieder ganz bewusst unser Leben ausrichtet auf den Jesus. Kommen wir später auch noch mal konkret darauf zurück. Ich möchte auch dazu sagen, auch heute nach dem Gottesdienst, wir stehen zum Gebet. Wir haben heute nicht angeschriebene Gebetsleute, aber auch wir Pastoren und auch andere. Brechen doch jemanden an. Und dann merken, oh, in meinem Leben wäre es wieder dran. Eine neue Abwendung von gewissen Götzen, die wieder in meinem Leben sind. Und eine neue Hinwendung zu Jesus, zum lebendigen Gott. Das tut gut. So gut wie in einer Ehe, wo wir wieder mal ein Wochenende machen und das festmachen. Das tut gut. Da werden wir reich beschenkt. Aber in unserem Text sehen wir jetzt noch einen weiteren Schritt. Ein klarer Start mit Gott, das hat immer auch klare Auswirkungen. Und von diesen Auswirkungen in Thessalonik ist auch überall erzählt worden. Ich lese nochmal den Vers 9. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewendet und dem lebendigen und wahren Gott zugewendet habt. Und jetzt kommt das Komma, jetzt kommen die Auswirkungen, um ihn zu dienen. um ihm zu dienen. Was heisst das? Sagen zuerst, was es nicht heisst. Jetzt müssen wir den Gott, um uns zugewendet haben, jetzt müssen wir den zufriedenstellen. Jetzt müssen wir dienen.
Nein. Der Gott ist schon zufriedengestellt. Im Lied heisst, Gott ist mit uns zufrieden. Nicht, weil wir dienen, sondern weil er am Kreuz durch den Tod von Jesus zufriedengestellt worden ist. Wir können mit dienen Gott nicht zufriedenstellen. Schön ist, er ist schon zufriedengestellt. Durch Jesus Christus, was er da hat. Zum ihm dienen gilt eine andere Motivation. Nämlich Motivation von der Dankbarkeit. Für das Gold vom Evangelium, das wir bekommen haben. Oder die Motivation, ich will die Liebe, die ich von Jesus empfangen habe, einfach auch erwidern. Oder wie es in einem Lied heisst, ich habe es da, glaube ich, aufgeschrieben, mit allem, was ich habe und bin, gehöre ich dir. Mit allem, was ich habe und bin, gehöre ich dir. Ja, was habe ich denn? Was haben wir? Ich glaube, alle von uns haben ein bisschen Geld. Und darum gibt es Christen, die regelmässig einen Teil von ihrem Geld ins Reich Gottes geben. Kürzlich hat mir im Geschäft mal gesagt, wie läuft das bei euch da eigentlich? Wie läuft die Finanzierung? Und ich habe gesagt, aus lauter freiwilligen Spenden. Es gibt viele, die freiwillig regelmässig die Zehnte geben vom Einkommen. Was? Das ist ja verrückt! Und es wird nicht einmal kontrolliert. Das weiß niemand, wer was gibt. Mit allem, was ich habe und bin. Was haben wir auch noch? Wir haben Begabungen. Und darum gibt es Menschen, die regelmäßig ihre Gaben für das Reich Gottes einsetzen. Was haben wir auch noch? Ich möchte noch auf eins eingehen zum Schluss, nämlich Zeit. Und das Schöne ist bei der Zeit, Geld haben wir nicht alle gleich viel, Gaben haben wir auch nicht alle gleich viel, aber Zeit haben wir alle genau gleich viel. Wir haben alle jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wir haben alle gleich viel Zeit. Und die Frage ist immer die, für was setze ich meine Zeit ein? Natürlich, von diesen 24 Stunden, da geht viel weg. Wir brauchen es zum Schlafen. 8 Stunden und die einen ein bisschen weniger. Da geht Zeit weg, um den Lebensunterhalt zu verdienen oder um die Familie zu versorgen. Und was ist der Rest? Eben Freizeit. Natürlich, Freizeit ist nicht das, was nie etwas noch sonst müsste machen. Sondern Freizeit ist eigentlich das, die Zeit, wo wir mehr oder weniger frei darüber verfügen können. Nur eine kleine Klammerbemerkung. Die Thessalonicher Christen, die haben 7 Tage Woche gehabt. Damals. Es hat gar keinen Ruhetag im Römischen Reich. Nur die Juden haben am Sabbat einen Ruhetag gehabt. Und wir haben seit 50 Jahren 5 Tage Woche. Natürlich, die 2 Tage müssen wir noch anderes Zeug machen. Aber Freizeit ist das, was mehr oder weniger selber frei verfügen können, was wir mit dieser Zeit machen. Und so komme ich noch zum dritten und letzten Punkt, wo unser Thema für heute Morgen ist. Gott dienen heisst unter anderem auch gute Prioritäten setzen mit Jesus. Gott dienen heisst unter anderem, dass das, was in den Augen von Jesus wichtig ist, auch mein Wunsch ist, dass es mir auch wichtig ist. Und umgekehrt, was in den Augen von Jesus ein bisschen weniger wichtig ist, dass das mein Wunsch ist als Christ, dass mir das auch weniger wichtig ist. Ich möchte versuchen, das ein bisschen an einem Bild jetzt zu demonstrieren. Ich weiss nicht, ob es gelingt, ich habe ein bisschen geübt daheim, es hat nicht immer geklappt. Habt Geduld mit mir, aber vielleicht können wir das Bild noch mitnehmen. Was heisst das? Das ist die mehr oder weniger, sagen wir mal, frei verfügbare Zeit, die wir haben in unserem Leben. Und die ist begrenzt. Und die ist nicht bei allen gleich. Irgendwann ist voll und dann mag nichts mehr drin. Und dann gibt es verschiedene Sachen in unserem Leben.
Was gibt es für Sachen in unserem Leben, die eben ein bisschen in den Augen von Jesus weniger wichtig sind? Ich sage das ganz bewusst so. Ich sage nicht, die sind gar nicht wichtig, aber weniger wichtig. Ich zähle ein paar Sachen auf. Weniger wichtig in den Augen von Jesus sind zum Beispiel sehr teure und zeitaufwendende Hobbys. Oder weniger wichtig in den Augen von Jesus ist eine äußerst aufwendige Körperpflege. Wo man vor einem Spiegel steht und nochmal vor einem Spiegelaltar, im Spiegel, bis man alles richtig büschelt, bis die ersten Strähnen schon wieder runtergehen, fängt man wieder nochmal an. Ich glaube, weniger wichtig in den Augen von Jesus ist auch das, was gestern passiert ist. Ich habe oben runtergeschaut beim Zoll bis um 80 Kilometer Stau wegen ein paar Euro, die jetzt runtergehauen sind. Sage ich ja nicht, dass man es nicht darf. Aber ich glaube, in den Augen von Jesus ist das ein bisschen weniger wichtig, dass man jedem Euro jetzt nachrennt. Ich glaube, weniger wichtig, und ihr seid sicher einverstanden, ist, wenn man so viel Zeit vor dem Fernsehen braucht. Weniger wichtig in den Augen von Jesus ist auch, dass man so viel vor dem Computer sitzt und Spiele macht und gamet und geht. Ich glaube nicht, dass Jesus etwas dagegen hat, gegen das Gamen. Aber so viel Zeit braucht. Das ist ihm doch weniger wichtig. Jetzt sage ich nochmal etwas, ich hoffe, er steinigt mich nicht. Ich glaube, weniger wichtig in den Augen von Jesus ist auch, dass man mit dem Haushalt immer so auf Hochglanz poliert hat. Sicher ist Jesus für einen guten Haushalt. Aber so immer alles auf dem letzten Drücker und im Garten ist nie ein Gärtchen, wo rausläuft. Ich glaube, dass es Jesus nicht so wichtig ist. Und ich glaube auch, dass Jesus, und das sehen wir aus der Bibel, nicht so wichtig ist, wenn wir so viel aufwendig Zeit brauchen zum Sport betreiben. Ich glaube, dass Jesus nicht so wichtig ist, dass man bei jeder Hundsverlochete, bei jedem Fest, das wir eingelassen haben, wo Jesus ja gar nicht im Zentrum ist, auch dabei sein. Ich muss doch auch dabei sein und mich zeigen. Jesus mag uns Fest gönnen. Aber dass man bei jeder Hundsverlochete da dabei sein. Bei jedem Kränzchen und was da alles gibt. Und so könnte man da vieles aufzählen, wo Jesus weniger wichtig ist. Und was ist jetzt drin da im Krug von der frei verfügbaren Zeit? Ja, und was ist jetzt da wichtig? Ich habe hier ein paar Sachen, die wichtig sind. Dienst am Nachbarn. Dienst an anderen Menschen. Oder, was in den Augen von Jesus wichtig ist, das lehrt uns die Bibel. Gemeinde oder Zeit investieren zum Aufbau vom Reich Gottes. Oder was haben wir da noch? Was Jesus auch wichtig ist, wenn wir die Bibel lesen, ist die Pflege von der Ehe, die Pflege von der Familie im Blick auf Jesus. Man kann auch Kinder vergöttern, Kinder können zu einem Götz werden. Aber die Pflege der Familie im Blick auf Jesus, das ist Jesus wichtig. Was ist Jesus auch noch wichtig? Natürlich das Gebet, das Gespräch mit ihm, im Auto rein. Was ist Jesus auch noch wichtig? Nicht nur das Reden mit ihm, sondern auch das Hören auf ihn. Das ist ihm ganz wichtig, das heisst Bibel lesen. Jetzt merken wir, jetzt haben wir schon ein bisschen ein Problem. Schon voll. Wir haben nur so viel Zeit. Und es geht darüber raus. Und wir könnten noch andere Sachen auch noch aufzählen. Es geht Stegen ab. Und mit der Zeit finden wir es nicht einmal in den Stegen unten mehr. Wir lesen keine Bibel mehr. Das Gebet wird vernachlässigt. Weil wir keine Zeit mehr haben, ist voll. Ja, was machen wir jetzt? Es gibt eine Lösung und die möchte ich euch demonstrieren. Wir müssen die ganze Sache anders angehen. Wir nehmen das wieder raus da. Wir lehren den ganzen Krug und fangen nochmal von vorne an. Und da wird nichts so. Obwohl viele Menschen so leben, auch Christen. Aber das wird nichts. Jetzt haben wir mal das Wichtigste, das Erste. So ist das bei Jesus. Das wollen wir zuerst einplanen in unserer Agenda. Nehmen wir den grössten Ballon, den tun wir zuerst rein. Gut, kann ein anderer grösser sein. Das ist zu hören auf Jesus, zu hören auf Gott, zu lesen von seinem Wort. Wenn wir das Zweitwichtigste hinein, das ist das Gebet. Wenn wir nochmal etwas Wichtiges hinein, die Pflege der Familie. Ganz etwas Wichtiges, darum tun wir es ganz sorgfältig hinein. Oder Zeit haben für den Aufbau vom Reich Gottes, Einsatz in der Gemeinde. Und jetzt Nachbarschaft, Nächstenliebe, dienen, Mitmensch. Hinde, wie das gut Platz hat. Und es ist noch nicht voll. Also, dann tun wir noch etwas anderes rein, was nicht so wichtig ist. Schauen, wie viel da reingeht. Hoppla, geht da ein bisschen neben raus. Das gehört nicht zur Demonstration. Hoppla, oh, nicht so schnell. Ja, manchmal kommt das weniger Wichtige unglaublich schnell. Es hat noch Platz. Es hat noch Platz. Tun wir da noch ein bisschen nachhelfen. Wir müssen nur genug Zeit lassen. Ja, die verklepfen nicht. Keine Angst. Es hat noch ganz viele Sachen Platz, die weniger wichtig sind. Lang vor dem Viertel stehen, einfach nicht so lang. Den Haushalt ganz gut machen, aber man muss nicht immer jedes Stäubchen müssen wir nachrennen. Noch mehr Sachen Platz, die weniger wichtig sind. Noch mehr Sachen. Obwohl wir das Wichtigste drin haben. Es hat noch Platz. Ich habe noch mehr weniger wichtige Sachen. So, ihr seht es mit euren eigenen Augen. Und so ist es auch in der Praxis als Christ. Was seht ihr? Es hat alles Platz. Und das ist das Geniale. Das ist das Geniale. Wenn das Reich Gottes, wenn die Sachen, die Jesus wichtig sind, zuerst in unserem Leben sind. Und wir sind am Anfang von dem Jahr und darum freue ich mich, die Predigt zu haben. Ich hoffe, der Terminkalender ist noch nicht ganz voll. Hilfe ist, wenn wir die wichtigen Termine reintun, rot, und die werden noch im Notfall abgeändert. Und wir werden staunen, wie viel weniger Wichtiges noch Platz hat. Jesus mag uns Ferien gönnen, er mag uns vor einem Spiegel stehen gönnen, er mag uns so viel Gutes gönnen. Vielleicht sogar, dass wir ab und zu auf Deutschland gehen posten, ich mache keine Werbung. Aber es hat so vieles Platz. Als ich ein junger Christ war, hatte ich Vorbilder in meiner Nähe, die das praktiziert haben. Und das hat mich unglaublich fasziniert, bis heute. Und ich habe beobachtet, wie solche Leute gesegnet sind von Gott. Gesegnet. Da hat er gar nicht recht gesagt, der Geschäftsmann, oh, wenn ich einen Zehnten würde geben, ich weiss nicht, ob ich überleben würde. Das ist das Wunderbare. Und genau das sehen wir da auch bei den Thessalonicher Christen. Sie haben ihr Leben ausgerichtet, Gott zu dienen. Gute Prioritäten zu setzen mit Jesus. Und das ist der Grund, warum der Paulus so positiv von ihnen redet. Das ist der Grund, warum sie so eine weite Ausstrahlung hatten mit ihrem Christsein. Überall hat man von ihnen geredet. Und das darf auch uns ermutigen. Ich weiss, es ist nicht immer einfach, gute Prioritäten zu setzen. Es hat, glaube ich, noch nie Zeit gegeben in Europa, in Mitteleuropa, wo wir so viele Möglichkeiten haben, um Zeit eben zu verbringen oder auch Zeit zu vertrödeln. Aber Jesus will uns helfen. Der Heilige Geist ist uns geschenkt, uns zu helfen, immer wieder neu gute Prioritäten mit Jesus zu setzen. Amen. Ich möchte noch gerne mit uns beten, wir bleiben dabei sitzen. Jesus, du hast mit dem Text mich, und ich hoffe auch uns alle, gewaltig herausgefordert. Aber ich danke dafür, der Bibeltext von heute Morgen, wir brauchen das, Jesus. Weil wir immer wieder in Gefahr sind, gerade wir im freien Westen, so ein bisschen am Ziel, wo du uns gesteckt hast, von unserem Leben vorbeizuleben. Die Ewigkeitsperspektive aus den Augen zu verlieren. Jesus. Und darum bitte ich dich, hilf uns, dass wir uns von den Götzen in unserem Leben abwenden oder abgewendet bleiben. Hilf uns, dass wir dir zugewendet sind und bleiben. Und Jesus, ich bitte dich auch für Menschen, die vielleicht unter uns sind, die heute Morgen angesprochen worden sind, wo du ihnen gewisse Götze gezeigt hast, wo sie einfach zu viel Zeit brauchen. Und für die Sachen, die wichtig sind, die fallen eben hinten runter. Hilf uns heute Morgen, gute Entscheidungen festzumachen. Vielleicht auch mit einer Person zusammen festzumachen, dass es auch nachhaltig ist, dass es nicht morgen schon wieder vergessen ist. Hilf uns immer wieder neue gute Prioritäten mit dir zu setzen, in der Planung der nächsten Woche, in der Planung des neu angefangenen Jahres. Und ich danke dir, Jesus, dass du es so gut meinst und dass du uns reich beschenkst. Wenn wir Priorität für dich setzen, danke, Jesus, dass du uns das überreich zurückgibst. Und ich bitte dich jetzt zum Schluss auch noch, bis ganz nach, besonders bei denen von unserer Gemeinde, die schwach sind körperlich, angefochten sind, die leidend sind, du sie ganz besonders mit deinem Segen, mit deiner Gegenwart erfreuen. Amen. Amen.